Eigentlich haben wir uns überlegt, ob wir heute mit der norwegischen Nationalhymne starten sollen. Wir bleiben bei unserer eigenen und damit herzlich willkommen zum Sweet Spot Training Podcast und damit zur Nachbesprechung vom Ironman Hawaii.
Herzlich willkommen, Gary Sausi.
Hallo.
Meine Wenigkeit.
Hallo.
Es ist Zeit, den Ironman Hawaii, die WM, nachzubesprechen.
Was für ein Rennwochenende.
Ja, wir sind noch immer ein bisschen geschockt, würde ich nicht sagen, aber schon sehr
hingerissen.
Hingerissen, ja, trifft es. Von den Leistungen, die da erbracht wurden. Wir haben schon öfters im Podcast von einem Generationenwechsel gesprochen. Der sich ankündigt, der mitten im Gange ist. Jetzt ist es, glaube ich, vollkommen vollzogen worden.
Zumindest was bei den Männern irgendwie ist,
bei den Herren,
zum Damenrennen gesondert. Ja.
Aber es ist einfach was passiert. Es ist Next Level. Es ist ein neues Niveau.
Die Abnahme ist zulässig, dass der Fotino dort nicht mehr hinkommt. Sprechen wir es aus.
Ja, machen wir es vielleicht chronologisch, fangen wir mit dem Damenrennen an, hätte ich gesagt, oder? Weil war ja immerhin dann doch schon am Donnerstag und plus natürlich das Age-Group-Herrenrennen zu einem Teil, was auch am Donnerstag schon abgehalten worden ist. Wir haben es in der Vorbesprechung zum Hawaii-Rennen ja schon erklärt. Ja, also vorweg sollten wir vielleicht mal sagen, wir sollten nie wieder Tipps abgeben, weil unsere
waren einmal alle so grottenschlecht, das ist unglaublich.
Also meine Überraschung des Tages, für viele wahrscheinlich nicht, aber irgendwie für mich schon, weil ich habe mir gedacht, dass bei der Lucy Charles Buckley die Verletzung wahrscheinlich irgendwie einen höheren Impact hat auf die Form jetzt in Hawaii. Mhm. Das war bis zum Fastschluss eigentlich sehr dominant. Wieder mal ein zweiter Platz. Irgendwie stellt sich da schon fast die an die Relat-Historie da bei ihr ein. Ich bin gespannt, ob es mal wirklich zum ganz großen Wurf reicht, dass man das dort auch mal gewinnt.
Ja, also was mir ja nicht vorwerfen kann, ist fehlende Konstanz. Konstanz, das ist einfach sehr, sehr überzeugend. Und auch wenn mal kleine Verletzungen oder auch größere Verletzungen daherkommen, das tut dem Ganzen keinen Abbruch.
Ja, ich meine, man kann es ja im Prinzip auch mal relativ kurz zusammenfassen und das Ganze von hinten aufrollen. Die Schwimmzeit hat die Tür ganz weit aufgemacht, wenn man es jetzt der Vergleich zu unserem Tipp, der Daniela Rüff, die knapp am Podium vorbeigeschrammt ist. Ja. Aber auch wenn man jetzt die Laura Philipp hernimmt, die Lucy Charles ist sieben Minuten schneller geschwommen. Ja. Das ist einfach einmal eine absolute Bank. Und gleichzeitig muss man halt sagen, sie ist 10 Minuten langsamer, 11 Minuten langsamer gelaufen als die Chelsea Sodero. Ja, wenn man das Rennen jetzt irgendwie zerpflücken will, dann glaube ich, sind das die zwei Dinge, die man sich genau anschauen muss. Eine brachiale Schwimmzeit, die, wie gesagt, eigentlich die Tür weit aufmacht zum Platz ganz, ganz, ganz vorn. Zweiter ist eh weit vorn, aber der erste, denke ich, wäre halt noch einmal das Ziel gewesen. Ja. Ich meine, 2:51 Sodero draufgelaufen ist schon mal stark, aber zwischenzeitlich hat das ja nach einer absoluten Granate ausgeschaut, was die Laufsplit angeht.
Noch dazu muss man sagen, dass die Bedingungen im Vergleich zum Herrenrennen, beim Damenrennen am Donnerstag sicher noch einmal um ein Eckerl härter waren.
Ja,
Es war mehr Wind, das ist einfach der Maßstab für Hawaii. Wenn man da wirklich 80, 90 Kilometer quasi gegen den Wind fährt, bevor man in die T2 kommt, dann ist das Rennen fürs Laufen einfach anders gestrickt. Und dann wiegen 2:51 gleich noch einmal mehr.
Ja.
Aber wenn man dann die körperliche Konstitution der Damen da sieht, dann macht Wind halt noch einmal mehr aus.
Ich finde es halt auch schon noch einmal spannend, irgendwie zum Sehen, wenn man sich das Rennen jetzt aus der Sicht von der Daniela Rief anschaut, die schon irgendwo mein Tipp gewesen wäre, dass sie auf jeden Fall wieder ganz weit vorn ist, dass einfach durch diese Schwimmzeit, und wir diskutieren ja oft über die Wertigkeiten quasi von den einzelnen Disziplinen, und man sagt immer, man kann das Rennen im Schwimmen verlieren, aber nicht gewinnen. Okay, kann man darüber diskutieren. Jedenfalls, was man sagen muss, ist, dass jetzt auch bei den Damen die Leistungsdichte auf Hawaii so groß ist, dass du dir keine schlechte Disziplin mehr erlauben kannst. Das macht es natürlich für die Zuschauer extrem spannend.
Das war jahrelang nämlich so.
Genau. Und auch bei den Herren, ja, das Stichwort Uberbiker, Killer und so, was mittlerweile komplett egalisiert ist. Und da muss man halt einfach sagen, dass die Daniela Rief halt einfach extrem unter Zugzwang war und einen Radsplit raushauen hat müssen, wo es eigentlich wahrscheinlich all in gegangen ist.
Ja,
und
wahrscheinlich,
offensichtlich. Offensichtlich, weil ich habe sie auch beim Weglaufen, ich habe sie eigentlich noch nie so so unrund laufen gesehen. Ja. Ja, weil bis zum Radabstieg hat man sich gedacht, okay, das kann wieder ihr Rennen werden, das läuft eigentlich wieder so, wie sie es gern hätte. Beim Laufen war es halt dann auf jeden Fall mit einem 3,23er Marathon im Verhältnis zum 2,51er von der Sotero.
Da war das Rennen halt vorbei. Einfach keine Meter.
Nein.
Und ja, vielleicht speziell zu Rief noch die Frage, wer das mit noch hart gesottenerem Training von Sutton besser gegangen. Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, nur ganz persönliche Meinung, der Schritt weg von ihm war nicht der optimalste.
Ich glaube aber schon auch, dass, ich meine, wie viele Jahre war sie auf nicht nur Weltklasse-Niveau, sondern sie hat die ganze Szene bei jedem Rennen dominiert. Jetzt hat sie Phasen, also sie hat ja wirklich auch noch Rennen, die extrem gut sind. Deswegen war ich mir auch eigentlich irgendwie sicher, dass das jetzt in Hawaii wieder so eins werden könnte. Aber diese Dauer, der Dauerdominanz eigentlich, ja, wurscht, wo die am Start gestanden ist, man hat eigentlich schon sie mit den Männerrennen verglichen, weil die Frauen außer Konkurrenz waren. Die Zeit ist vorbei und ich weiß aber auch nicht, und da auf deine Frage quasi, ich weiß nicht, ob das mit Brad Sutton noch immer so wäre, weil die Spannung musst halt auch einfach einmal über die Jahre
ganz
halten.
Ganz klar, immer unter der Voraussetzung, dass man dann die Spannung so halten kann, die Performance so halten kann, aber genau das hat es dann ausgemacht, dass sie dann noch so am extrem harten Rad fahren, trotzdem nur wirklich flüssig und auch hart drauflaufen konnte. Und ich glaube schon, dass das auch zu einem Teil einfach diesem mörderumfangreichen und intensiven Training geschuldet war. Aushalten muss man es, mental und körperlich, das ist klar.
Ja. Ich glaube nämlich, ist jetzt das wahrscheinlich auch so, dass es weniger eine Frage des Könnens ist, als eine Frage des Wollens. Ich glaube, sie nimmt jetzt noch ein paar Jahre mit, wo sie auf hohem Niveau, weil ich meine, sie ist ja bei Gott nicht schlecht,
nein, um Gottes Willen,
noch ganz gut verdienen kann. Und die Geschichten, dass Profis oder Hochleistungssportler, sage ich jetzt mal, eine mehrjährige Dominanz haben und dann, da muss man sehr vorsichtig sein, in der Anonymität der Weltklasse, der übrigen Weltklasse verschwinden, ist ja keine neue.
Ich glaube, also ich gebe da schon recht mit dem Wollen. Das ist jetzt natürlich, ich will jetzt auch gar nicht unterstellen, aber der Gedanke, glaube ich, ist legitim. Für eine Triathletin, die unter anderem die Triple Crown gewonnen hat, also wo es Preisgelder gegeben hat, die man aus der Sportart ja gar nicht kennt. Ja, die gibt es in anderen, viel größeren Sportarten nicht einmal. Also worauf ich raus will, ich glaube finanziell ist sie da eher in der Sphäre von Frodeno. Und ein absolutes Ausnahmebeispiel, was das Damenfeld angeht. Und da, glaube ich, kann sich dann noch durchwegs irgendwo eine gewisse Sättigung einmal einstellen. Oder Sättigung ist das falsche Wort, weil den Biss hat es ja noch, aber einfach, dass man nicht mehr in die hundertprozentige Leidensfähigkeit reinkommt, weil der Druck einfach auch geringer ist. Ja,
und was aber aus Trainersicht dann wieder interessant ist, ist, dass man sieht, dass diese Übermenschen und ihnen oft auch nichts anderes sind als sehr, sehr hart und konsequenter arbeitende Menschen sind als eben der Rest.
Ja, sie hat im Zielinterview gesagt, man sieht, der Körper ist keine Maschine, die immer leisten kann. Man muss wahrscheinlich sagen, die Jahre davor war sie wirklich die Maschine, die immer geleistet und abgeliefert hat. Aber ja, es ist eine menschliche Phase. Jünger wird es auch nicht, muss man auch sagen. Ja, also das ist,
Ja, und jüngere rücken nach. Ich glaube, dass das schon auch was im mentalen Bereich macht. Also dann zu sehen, okay, so ganz unangefochten und ohne weitere Hindernisse kann ich die Rennen nicht gewinnen. Ja. Ich denke schon, dass da auch irgendwo ein Limit liegt dann. Ein mentales Limit liegt, wo, wenn man sieht, die Konkurrenz ist
herzlich da. Kommen wir vielleicht...
aber so alt ist sie ja nicht.
Nein, nicht. Ich sage nur, es wird ja mit jedem Jahr, was dazukommt, ich meine, immerhin reden wir davon Langdistanz-Triathlon, das zieht ja auch zusehends an der Kraft. Ne?
Naja, schon klar, aber ich...
Und das Brad-Sutton-Training ist wahrscheinlich schlimmer als in der Langdistanz.
Da höre ich aber verschiedene Sachen. Ich höre da auch Sachen, dass es anscheinend gar nicht so arg sein soll. Ich glaube halt einfach, ja...
Ich weiß auch nicht, wie sehr sich seine Methodik vielleicht sagen, verändert hat. Ja. Aber früher, ich sage jetzt einmal so vor 5, 7 Jahren oder so, wo es einfach wirklich viele gegeben hat im Profisektor, auch, vor allem auch Männer, die einfach nach einem Jahr die Zusammenarbeit beendet haben, weil sie gesagt haben, das bocke nicht.
Ja.
Und wie viele Jahre war sie dabei?
Und vielleicht im Vergleich zum und ist eine Überleitung zum Herrenrennen, zu dem norwegischen Modell, die ja nur ganz wenig trainieren und nur ganz kurze Einheiten. Also,
Vielleicht noch zum Damenrennen, was spannendes Thema war, war natürlich Anne Haug und Laura Philipp. Zeitstrafe bei der Laura Philipp, ich glaube, das Zeitstrafenthema ist auch eins, was irgendwie die zwei Renntage auf jeden Fall mindestens einmal begleitet haben, wenn nicht vielleicht sogar das Rennen wirklich spürbar verschoben haben, was die Platzierungen angeht. Es war irgendwie, ich finde es, vielleicht gehen wir auf das Thema kurz ein, weil ja. Ich finde das schon spannend, auch die Diskussionen, die nachher entstanden sind, wie man den Sport einfach in dem Segment fairer machen kann. Also ich finde halt, dieses Nicht-Argumentieren von Zeitstrafen geht gar nicht. Ja, das geht weder für den Sportler noch für den Zuschauer. Das ist ähnlich, wenn ich mir Fußballspieler anschaue, der Schiedsrichter pfeift und keiner weiß wieso. Ja, also entweder es gibt irgendein Signal, es ist wegen Windschattenfahren oder wegen Blocking, aber das muss doch auch möglich sein, dass man das per Funk an die Rennleitung weitergibt und die blenden ein Insert unten ein in der Übertragung. Also das ist wie beim Formel 1, wo jeder Fliegenschiss ja, von irgendwas da unten anzeigt wird. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja. Und dass nachher nicht einmal die Athleten erfahren, für welche Situation sie eigentlich genau bestraft worden sind, weil sie zumindest auch schon reglementtechnisch, was die Einspruchsmöglichkeiten angeht, äußerst fragwürdig ist. Mal nebenbei erwähnt, dass das gerade bei der WM passiert, wo der Grad der Genauigkeit ja noch einmal wesentlich höher sein sollte, sehe ich sehr, sehr kritisch. Ja. Wenngleich ich auch sagen muss, angenommen, die Zeitstrafen waren alle fair, also berechtigt, dann finde ich sehr gut, dass auch mal durchgegriffen wird, wenn es nämlich wirklich um den WM-Titel geht, weil wir kennen alle Rennen, wo es
das Reglement an die Grenze ausgereizt worden ist.
Aber auch wenn ich mal anschaue, zum Beispiel diese teilweise wirklich 10 Motorräder, die den Athleten oder die Athletin da begleiten, das spendet ja auch ein bisschen Windschatten. Ja? Also man sollte überhaupt ein bisschen aufpassen, ja.
Ja, verdammt, dann muss man halt schneller schwimmen können, dass man die 10 Motorradl kriegt.
Stimmt, ja, stimmt.
Na, also die Dichte ist, wie wir eh schon gesagt haben, extrem hoch, sowohl im Damen- als auch im Herrenrennen. Geht nicht mehr um Einzelne, die wirklich für sich kämpfen, sondern es sind immer Gruppen, dann womöglich in einem fairen Abstand zueinander fahren. Und da ist diesmal gefühlt viel härter durchgegriffen worden. Vielleicht ist es auch nur der Situation geschuldet, dass eben die Dichte höher ist und dass es öfter zu solchen Situationen kommt, wo halt große Pakete unterwegs sind. Nicht zu rechtfertigen, auf welche Situation das zurückzuführen ist, geht überhaupt nicht. Ja. Also man braucht sich nur in die Situation von einem Athleten versetzen, der bestraft wird und weiß eigentlich nicht, wofür. In einem Rennen, wo es das Wichtigste im Jahr ist und wo eine Zeitstrafe wirklich fatale Auswirkungen hat.
Fünf Minuten
Zeitstrafe, das kann, selbst wenn es wieder aufholbar ist oder wäre, ist das mental einfach ein brutaler Knack.
In 5 Minuten fährst du halt auch schon richtig runter, also wenn du da stehst. Also da bin ich bei dir. Ich finde halt auch den Rattenschwanz, das ganze nach sich zieht, ist halt auch schwierig. Weil wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt natürlich wieder in der Spekulationsphase, vor allem wenn man irgendwie die deutschen sozialen Medien verfolgt, wo es dann heißt, ob da nicht quasi interveniert worden ist und sonst was, weil es ist halt schon auffällig, dass so viele Deutsche die Zeitstrafen gekriegt haben und so weiter. Also das wird ja alles, das könnte man ja alles verhindern, indem man einfach klar angibt, okay, das war wegen Blockings zwischen der Startnummer der und der fertig und damit ist das Thema erledigt. Ja. Und das Einspruch kannst du nachher erheben, ob der was bringt, das ist eh ein anderes Thema.
Ja, oder einfach ein ganz simples GPS-Tracking ein Tracking, dass das wirklich in Zahlen belegen kann.
Es soll ja jetzt auch mehrere technische Systeme geben, die in den nächsten Jahren kommen und ich finde, dafür wird es wirklich Zeit.
Ja.
Das ist ähnlich wie ich will zwar jetzt nicht andere, die irgendeine Fußballmetapher bringen, aber auch da, wenn es technische Möglichkeiten gibt, eine Abseitsentscheidung zum Überprüfen, warum soll man es nicht machen? Ja? Da gibt es ja einfach kein Argument dafür. Was man sonst sagen muss, ist auf jeden Fall, Anne Haug ist Dritte geworden, aber hat schon fast 10 Minuten Rückstand auf dem ersten Platz. Das ist natürlich auch viel. Ja. 2,57er Marathon hinten drauf, das ist 6 Minuten langsamer als die Sotero, dass man das einmal einordnen kann, was das für eine Zeit war. Irre.
Und vor allem, wenn man die Laufleistungs- und das Leistungsvermögen von Haug kennt aus den vergangenen Jahren oder aus anderen Rennen, das ist einfach das schon brachial und dann nur einmal 6 Minuten bei den Bedingungen ist wirklich viel.
Ich denke mal, was das Komplette angeht, Wäre es halt irgendwie von der Laura Philipp her schon spannend gewesen zum sehen, was das mit dem Kopf noch gemacht hätte, wenn die Zeitstrafe nicht gewesen wäre. Dann wäre es immerhin ein 440er Radsplit gewesen statt 445. Und es wäre auf jeden Fall das Podium wirklich greifbar gewesen. Und dann hätte sich sicher noch einmal vom Kopf her viel da und dann wäre auch sicher noch einmal viel mobilisierbar gewesen. Hätte Ware.
Hätte Ware ist immer. So, ja.
War auf jeden Fall ein spannendes Rennen mit einer Siegerin, glaube ich, die weniger am Schirm gehabt hätten. Ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht mehr tippen, weil unser
wir saufen das nächste Mal statt tippen. Oder wir saufen und tippen dann.
Also klare Empfehlung, das, was wir tippen, einfach genau das Gegenteil nehmen und dann seid es relativ safe.
Dann ich bleib beim Toto im Fußball.
Ja. Der Fußball. Ja, kommen wir zum Herrenrennen, hätte ich gesagt, oder? ja, okay, unsere Tipps waren nicht ganz falsch.
Stimmt.
Stimmt. Das kann man mal
es
so
war,
sagen.
Es war nicht zum Beispiel nicht ganz falsch, dass Eden gegen Blumenfeld auf alle Fälle eine Chance hat. Vielleicht sogar die bessere. Es war absolut falsch, dass Eden noch nie einen Ironman gefinisht hat.
Der Mario ist jetzt hiermit zur Richtigstellung verpflichtet.
Das bessern wir jetzt gleich aus. Natürlich, danke für die vielen Hinweise im Nachhinein. Florida mit 47, der gleichen Zeit, der in Hawaii jetzt gewonnen hat.
Hat sich aufwärmt dort.
Ja, man offensichtlich eingegroovt auf die 47. Von der Topografie und von den Verhältnissen ist Florida vielleicht ein bisschen anders als Hawaii, aber das lassen wir mal so stehen.
Für mich die größte Überraschung war Lionel Sanders. Eigentlich komplett weg, das ganze Rennen, nicht einmal irgendwie eingreifen können. Ganz spannend und irgendwie aus Entertainment-Perspektive gesehen auch sehr traurig, weil ich glaube, jeder hätte sich da irgendwie gewünscht, dass da vorne ein Battle gibt, wo er vielleicht mittendrin ist. Würde mich interessieren, was quasi war, und weil es war ja nicht einmal irgendwo knapp oder so.
Na, vor allem so Dinge wie Schwimmen hat er dann doch schon besser unter Kontrolle gehabt.
Ja.
Und vielleicht auch in Richtung Covid irgendwas kann man durchaus spekulieren.
Ja.
Weil als fitter Sanders schaut es, glaube ich, anders aus.
Ja. Ganz allgemein, die ersten zehn Plätze alle unter 8 Stunden in Hawaii. Kann man nehmen, oder? War sicher die Strecke jetzt kurz. Nein, das ist schon brutal. Ja, also auch Kiele bei seinem Abschlussrennen, 6. Platz, unter 8 Stunden, also super Leistung. Habe ich insgeheim für mich irgendwie gehofft, dass ihm das aufgeht, weil das eigentlich einer ist, wo ich auch die Interviews immer sehr schätze. Und es ist ja jetzt wirklich lange Zeit wenig nach Plan verlaufen, muss man sagen. Und das war halt war richtig
stark. Es war ihm zu gönnen und es ist völlig verdient, sein Karriereabschluss.
Ja, zumindest auf Hawaii.
Ja, es ist interessant, diese unglaubliche Dominanz, die er gehabt hat vor 8 Jahren. Oder als er auch Vegas gewonnen hat, noch die 73 WM.
Es war damals noch ein anderer Sport.
Ja,
das muss man einfach sagen. Er hat mit dieser Radperformance einfach so viel retten können. Und das, was in der Folge passiert ist, die Dichte ist größer geworden und die Leute haben Radfahren trainiert.
Genau. Er musste laufen lernen und dann waren die Verletzungen.
Ich glaube auch, dass der Hauptgrund im Material zu suchen ist und er da federführend gewesen ist und der Erste ist, der behindert hat, dass bei den Geschwindigkeiten das schon sehr, sehr viel bringt.
Ja, er war halt auch technisch sehr guter Radfahrer. Ich kann mich noch erinnern, wie er erzählt hat beim ersten Hawaii-Sieg, wie er bergab mit 130 Trittfrequenz einfach immer noch die Watt produzieren hat können, wo man im Triathlon wahrscheinlich die Leute suchen muss, die das konnten. Vor allem gerade in diesem Low-Cadence-Training, was damals noch so dominant war, irgendwie auch von der alten Schule. Da war er halt einfach ein wirklicher Radtechniker. Und wie du sagst, aerodynamisch war er immer schon ein Fuchs. Kann man sich erinnern an die damaligen Geschichten, wo er mit diesem Dixo-Band quasi die Startnummer versteift hat, dass die weniger flattert und so. Also wo sich manche gedacht haben, Alter, wirklich, das bringt ja gar nichts. Ja. Aber die Summe hat es dann ausgemacht. Und wenn du halt da an Watt und da, dort 3 Watt sparst, über 180.
Yes. Ja. Und da wird es ja jetzt erst richtig spannend. Man hat das Setup von Eden gesehen.
Wahnsinn.
Also es ist ja, wenn du den Garn neben die High-End-Maschinen von anderen stellst, das geht einfach unter. Und ich würd gehen sogar so weit, dass sein Setup gegen viele Age-Group-Athleten untergeht.
Ja. das ist wahr.
Wir fahren da so ein bisschen die Worte. Es ist einfach nicht zeitgemäß für das, was an Leistung gebracht hat.
Ich habe auch gesagt, das war Wahnsinn, wir haben uns das Rennen da angeschaut. Ich habe so Spaß einfach gesagt, das Radl schaut aus wie aus der Sowjetunion.
Ja, also ich meine, das Skier, das ist eine Sache.
Ja, also das ist die Farbgebung
und solche Dinge.
Aber auch der Helm und alles, also wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht passt das Setup wirklich.
Ja,
aber es schaut nicht so aus. Ja. Also, wurscht, er war der Schnellste, ich glaube, der hat immer recht. Aber die Frage ist natürlich, oder ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das nicht optimiert ist. Ja,
ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, es macht so den Eindruck, dass es nicht optimiert ist.
Ja.
Aber für ihn passt es vielleicht so. Ja? Es ist, dass jetzt nicht unbedingt Scheibenbremsen notwendig sind von der Strecke
wie Hawaii.
Das steht einmal außer Frage. Ja. Ja? Aber dann auch in Bezug auf Trinksystem, auf ganz einfache Flaschenhaltersysteme.
Ist euch aufgefallen, wie viele ohne integriertes Trinksystem, sondern wieder mit Flaschenhalterung vorne zwischen Lenker gefahren sind?
Ja.
Ganz spannend zum Sehen.
Ja, ich denke, dass da auch so Praktikabilität im Vordergrund steht,
ja,
weil das Nachfüllen bei Wind ist nicht ohne.
Ja, stimmt.
Und wenn dann die Flaschen vielleicht, wie man es bei mehreren gesehen hat, im Trikot ist das aerodynamisch überhaupt kein Nachteil.
Ja.
Stichwort Aerobelly.
Ja. Ja.
Man hat zwar trotzdem immer super griffbereit, vielleicht eine kalte Flasche, die dann den Bauchraum, den Brustraum auch noch weiter kühlt und solche Dinge. Also
wir sehen, da gibt sich auf jeden Fall jede Menge Neuigkeiten. Man kommt eigentlich wieder ein bisschen zurück zu dem ganzen Thema, diese Flaschenhalterungen, diese klassischen Radflaschenhalter zwischen den Extensions, die waren ja irgendwie so dieses 2012, 15 irgendwas Thema und dann ist irgendwie aufgekommen, okay, es muss zumindest ein Trinksystem sein, jetzt sind wir im Integrierten und ja.
Es kommt das Wort Nullerjahre. Damals gab es, wie von Max Renko gesagt, noch die WC-Ente.
Ja, stimmt. Ja.
Das war dieser Behälter, den du zwischen die Aerobars montiert hast.
Ja.
Das war übel.
Ja.
Ja, vor allem auch ziemliche Sauerei.
Ja, und wenn du es nicht ausgewaschen hast, auch eine ziemliche Penicillin-Kultur.
Aber ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, wenn man an diese Trinkblasen denkt, die dann in den Rahmen quasi verbaut sind von den integrierten Trinksystemen. Ich denke auch, dass das schwierig zu reinigen ist teilweise.
Genannt, drei Phasen.
Mittlerweile ist das ja mit so Füllblasen quasi, ja, und die könnte es theoretisch dann komplett tauschen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Praktikabel ist es nicht, aber irgendwo denke ich mal, das ist halt schon der riesen aerodynamische Vorteil halt. Ja. Und offensichtlich geht man diesen Trade-off jetzt ein und sagt, Praktikabilität rechtfertigt 2 Watt mehr oder weniger, wie immer man es sieht.
Sausi, kannst du dich erinnern an die noch mehr oldschool Trinksysteme?
Hinterm Sattel?
Die Blasen hinterm Sattel?
Ja.
Mit Druck?
Ja, Alter.
Das war nur richtige Zeit.
Aber da überall beworben worden, da hat man Triathlon-Magazine noch ein Papier gekauft.
Ja.
Jedenfalls, was soll man sagen? 47 auf Hawaii man kann ja nicht Weltrekord sagen, auch nicht Weltbestzeit, sondern es ist einfach die Bestzeit auf Hawaii. Die wurde um knapp 10 Minuten oder über 10 Minuten verbessert. Naja. Generationenwechsel ist vor der
Schicht. Habt ihr das Interview von ihm gehört?
Ja, winning is a choice.
Das sehr beeindruckend war, wo er gesagt hat, er zieht sich jetzt wieder zurück, bis Olympiasieger
wird. Ach so, ja.
Ja, noch ein bisschen Speed aufbauen und dann das Ganze auf die Langdistanz bringen.
Endlich einmal. Na, weil ich meine, es rückt für mich eine so fantastische Hawaii-Zeit wie 47 in den Kontext von wegen, ja, das habe ich jetzt zwar mitgenommen.
Ja, das stimmt. Das
ist wahr. Aber eigentlich möchte ich doch den richtigen Shit zuerst machen.
Ja, stimmt. Es ist wieder super spannende Zeit einfach jetzt, die weitergeht. Also ich glaube, das, was Kritiker gesagt haben, naja, die Norweger sollen es einmal auf Hawaii leisten, ich glaube...
Hackerl, kann man lassen.
Passt. Ja. Spannend finde ich auch, dass es immer wieder in die Relation gesetzt wird, das norwegische Modell. Ja, es ist revolutionär, weil es ist ein Niedrigumfangkonzept. Bullshit. Also was da jetzt released worden ist, was die in der Wettkampfwoche trainiert haben... ist einfach abartig, also am Sonntag vor dem Rennen, also eine Woche quasi davor, noch ein 40 Kilometer Race-Pace-Koppellauf.
Ist hier nicht lang bei dir.
Naja, vielleicht um da auszuholen, am Freitag waren es 170 mit mit Intensität, sagen wir so, dann am Samstag.
In der Vorwoche.
In der, nur, dass man in das der Vorwoche, ja, genau, ja, in der Vorwoche am Freitag. Und am Samstag dann wieder 100 Kilometer Nähe Race Pace und dann 40 Kilometer drauf.
Ganz groß.
Das musst du mal wegstecken.
Ja. Wie hat die letzte Woche ausgesehen?
Im Prinzip jeden Tag.
Hohe Frequenz.
Hohe Trainingsfrequenz. Viele Einheiten. Rad würde ich schätzen, alles so irgendwie in dem Bereich von 40, 60, 70 Kilometer. Genau. Müsste man sich jetzt nochmal genau anschauen. Und beim Laufen waren es durchaus so 7, 8 Kilometer Läufe, was bei der Pace halt eine halbe Stunde ist. Aber auch einmal 13, 14 Kilometer und jeden Tag.
Ja. Okay.
Und jeden Tag im Wasser.
Ja.
Das ist schon hohe Frequenz, aber auf jeden Fall, wer das glaubt, ja, das ist, also Science brauchen wir Ihnen nicht absprechen, aber wer glaubt, dass jetzt da mit niedrigem Umfang nur durch Science dieses Thema, nein, einfach falsch.
Ja. Ja, aber das ist endlich einmal irgendjemand, der sicher nicht zum ersten Mal, aber wieder bestätigt, dass diese ganzen smarten Trainingskonzepte mit geringem Umfang meistens nur Bullshit sind, weil du musst eben smart und hart trainieren und das ist in unserem Sport dann einfach viel, wenn du die Stoffwechselprozesse optimieren willst und optimal halten möchtest.
Ja, ja.
Weil zu viel
smart und hart, ich glaube, das trifft es am ehesten. Um solche Leistungen zu bringen, reicht es eben nicht nur smart zu trainieren, sondern eben auch hart und hart eher in Hinsicht auf trotzdem die Umfänge zu realisieren.
Und das ist das, was mich am Interview von Gustav Iden am meisten beeindruckt hat, dass er selber gesagt hat, er schätzt sich als nicht so talentiert ein, dass er den Spagat zwischen Kurzdistanz und Langdistanz schafft und dass ich im Training dann durchaus auf eine der beiden Sachen konzentrieren möchte. Mhm. Und das heißt für mich auch, dass die Norweger selbst bei ihrem Trainingskonzept auch die Grenzen erkennen, die die Physiologie nochmal hat, weil wir ja auch einmal darüber gerätselt haben, wie können die beide Sachen so gut machen? Ich glaube, das, was sie tatsächlich anders machen, davon bin ich überzeugt, ist, dass das die Ersten sind, die Wissenschaft einsetzen und so konsequent einsetzen und das, was sie nämlich aufnehmen an Daten, tatsächlich auch auswerten. Weil aufgenommen und archivieren und Daten sammeln haben immer viele Leute gemacht, nur das Auswerten.
Ja, das stimmt.
Scheitert es ganz, ganz oft.
Ja, und nicht nur am Auswerten, sondern die Konsequenz aus der Auswertung ziehen und das dann wirklich weiter
verfolgen. Ja,
genau.
Eine Entscheidung fällen.
Schlüsse zu ziehen
daraus. Und nicht nur sagen, naja, du hast da Laktatkurven, sondern zu sagen, und das ist die Folge davon.
Ja. Absolut, ich habe recht. Ja.
Kurzer Hänger. Was ist noch spannend bei in Bezug auf Training und die Norweger, die haben das Rennen ja zu zweit durchgezogen.
Ja.
Das, also die Parallelen von zwei unterschiedlichen Athleten sind einfach enorm und beeindruckend, wie man dann eben nicht allein, sondern zu zweit annähernd die gleiche Leistung liefern kann. Es war ja wirklich ein Schulter-an-Schulter-Rennen.
Bis
zum gewissen Punkt. Und das ist dann Tagesverfassung oder was auch immer.
Das würde mich eben interessieren. Wie war der Matchplan? Also ich denke mal schon, ich glaube, das kann man ja nicht absprechen, wenn wir beim beide 4.11 fahren, dass man die Dynamik am Rad natürlich irgendwie gemeinsam nutzt. Also das wäre es ja dumm, wenn es das
nicht macht. Man kennt sie aus dem Training.
Und man kennt sie auch aus den Erdinger-Team-Geschichten und so. Ja. Warum soll man dort, wo man ein bisschen was gemeinsam machen kann, nicht machen? So, aber ab dann beim Laufen, würde es mich interessieren, wie war das? Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Matchplan war, wir machen bis 30 gemeinsam und dann machen wir es uns aus, sondern das würde mich schon interessieren, ab wann hat eigentlich irgendwer was versucht? Spätestens dann, wie der Iden einmal das Gaspedal durchdrückt hat, hat man gewusst. Also ich meine, ich muss jetzt schon sagen, ich habe es mir am ZDF angeschaut und ich war beeindruckt, dass man die rennentscheidende Situation nicht gesehen hat. Ja? weil ich meine, die rennen die ganze Zeit gemeinsam und auf einmal steht da unten, Blumenfeld hat, glaube ich, weiß nicht, 45 Sekunden Rückstand. Ich denke mal, der muss ja einen Krampf gehabt haben, das gibt es ja nicht. Ich meine, der parkt ja nicht, ja. Die rennen da mit 3,35. Ja. Ich meine, wir rennen immer mal in 3 Kilometer das davon. Und dass der dann wirklich so anziehen hat können und Reserven hat zu einer Zeit, wo du normalerweise sagst, alle werden langsamer, jeder kommt irgendwie ins Ziel und der verschärft auf ein Level.
Aber also wann ist dir das aufgefallen?
Was?
Wann war die Situation?
Bei Kilometer 30.
Bei Kilometer 30. Ja, ich denke, dass es am Ende auf Tagesverfassung zurückzuführen ist, weil der Abstand am Ende war ja nicht groß. Ja,
drei Minuten.
Ja. Ja. Das ja. ist ja. eigentlich in ist der Hitze, wenn es dir wirklich schlecht geht, hast du nämlich schneller mal...
Aber 36er Marathon ist halt
abartig. Irgendwo, ich meine, gelesen zu haben im Nachgang, der Masterplan war, dass zumindest einer... dass der Christian Zweiter wird.
Ja, ja.
ja. das haben sie jetzt nicht geschafft, also müssen sie noch einmal kommen.
Ja.
Aber
nach Paris.
Ich denke schon, dass die für sich um die Stärken des anderen wussten.
Ja,
und das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das schon klar war, und das haben wir auch im Vorfeld besprochen, dass dann vielleicht die besseren Karten auf Eden-Seite sind.
Ja, ich finde, man hat es optisch das erste Mal irgendwie gesehen, dass der Eden wirklich deutlich flockiger ausgeschaut hat als der Blumenfeld, und das jetzt nicht nur wegen der Statur.
Also kein Leiden, auch nur im Ansatz zu sehen.
Brutal.
Ja, also das, was man so immer impliziert mit Iron Man am Ende, mit einem Kampf am Schluss. Nein, das war einfach nur
locker durchlaufen. Das war wirklich irre. Ja. Ich meine, ich muss auch sagen, die Überraschung des Tages natürlich auch da, behält von uns sicher keiner auch nur irgendwo auf einer Liste gehabt, war der Sam Laidlaw, der das Rennen im Prinzip gestaltet hat. Das war richtig gut und richtig geil. Und ich habe mir gedacht, nach dem Radsplit, ich meine, neuer Radrekord,
Wandertag,
habe ich mir gedacht, okay, Klassiker, wir kennen das von Starikowitz und ähnlichen. Ja,
Cameron Worth.
Ja, genau. Die das alle probiert und auch teilweise geschafft haben, aber eben den Spagat zu nach einem schnellen Marathon nicht mehr. Und dann läuft er und ich denke mal, okay, 10 Kilometer kann man immer noch gut laufen, und dann waren es 20 und dann waren es schon fast 30 und ich habe mir gedacht, irre, das zieht er jetzt durch. Ja. Und Wahnsinn, also dass der wirklich, man muss ja echt sagen.
Das hat auch Eden gesagt, nämlich. Ja,
und ich möchte eins dazu sagen, das würde mich interessieren, ob sich die nicht verzockt haben am Rad. Also ob sich die nicht gedacht haben, lass mal den fahren,
der spielt bei
einer Laufentscheidung keine Rolle, wir machen uns das aus. Und auf einmal ist er bis Kilometer 28, 2 Minuten vorne. Naja, das haut er dann vielleicht deinen Matchplan doch deutlich
durcheinander. Das kann dich nämlich stressen, wenn du mental nämlich 28 Kilometer warten musst, dass da überhaupt irgendwas passiert. Ja.
Also, und dann weißt genau, wenn ich jetzt früh anziehe, geht vielleicht
mein Nebenläufer
mit. Ja, und irgendwann geht mir, also es ist, ich glaube, mindgame-technisch war das eine ganz spannende Situation. Und ich glaube nicht, dass die am Schirm gehabt haben. Also
die Situation direkt dort ist natürlich so, dass man 2 Minuten voraus sieht.
Ja.
Also man sieht den Gegner sehr lang, sehr
dann früh. Hat er eine Zielscheibe.
Ja. Also das ist sicher ein Vorteil, wenn man der Jäger ist und nicht der Gejagte. Aber Mörderleistung, die gesamte Leistung, weil du Cameron Worth gesagt hast, er meinte, das war mit Abstand die beste Leistung, die er jemals gezeigt hat auf der Insel, und es hat nicht ansatzweise gereicht.
Also Wahnsinn.
Dementsprechend gibt es neue Aufgabenverteilung für alle Profis auf der Welt.
Würde ich auch sagen. Ich muss auch sagen, Patrick Lange, wieder ein interessantes Thema, finde ich. Leider auch eine Zeitstrafe ausgefasst, ähnlich auch wie bei der Laura Philipp, man weiß nicht wieso. Auch Florian Angert hat eine Zeitstrafe gekriegt. Wir haben das Thema, glaube ich, vorher angesprochen. Man kann aus der Perspektive ja auch nur mutmaßen, warum. Wie gesagt, da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf da. Jedenfalls, was man halt einfach sagen muss, dem Typen zum Zuschauen beim Laufen auf Hawaii ist einfach ein Wahnsinn. Also das ist richtig geil.
Ja. Ja.
Und auch, ich habe so lachen müssen bei den Verpflegungsstationen, der nimmt sich da diese Gallone an Wasser mit. Ja. Jeder greift zum Becher und das war schon echt lustig.
Also das hat er perfektioniert. Ne?
Ja,
also das Kühlen und Verpflegen in den Stationen im vollen Lauf, im vollen Galopp, das kann er. Das kann man ihm nicht nachsagen. Ansonsten vielleicht vieles, ja.
Ja, aber auch da muss man halt einfach sagen, der ist halt wirklich, ist wirklich noch gut vorkommen. Ja. 4,21 Radsplit ist halt immerhin 10 Minuten langsamer als Gustav Iden. 5 davon sind von der Zeitstrafe.
15 Minuten.
Also
auf die 4,04 Rekordzeit.
Aber 2,41er Marathon hinten ist halt wieder richtig gut.
Wieder Bank.
Und ich meine, Blumenfeld ist 2,39 gelaufen, muss man sagen, gegen einen wirklichen absoluten laufstarken Patrick Lange ist das auch ein Ergebnis, was man sich mal kurz durchdenken muss. Mhm. Ja. 2,36 vom Eden ist out of the world, würde ich mal sagen, weil das ist einfach abartig. Also vor allem auf einer Strecke, die ja auch durchaus ein paar Höhenmeter hat. Ja. Also das darf man ja alles nicht so unterschätzen. Ihrer Tag. Absolut ihrer Tag.
Geiler Scheiß.
Absolut. Ja, wir sind noch immer ein bisschen geflasht. In der Art und Weise hätten wir es uns nicht vorgestellt.
Nein, wir haben absolut falsch tippt vorher.
Ja, dass er Dominanz geben wird. Ja, aber in der Art und Weise ist es wäre beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war's mit unserer Nachbesprechung zu Hawaii.
Jetzt relativieren wir alles am Ende noch einmal und die Bedingungen müssen einfach schnell gewesen sein.
Ja. Sehr schnell.
Also in diesem Sinne sagen wir danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuschauen bei der WM wie wir. Das war auf jeden Fall geil. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Ciao.